Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich denke gerade so dran, um diese Zeit werden die allerersten Haitianer jetzt aufstehen, die werden sich fertig machen, zum Gottesdienst zu gehen in einer Stunde. Das heißt also um 6 Uhr morgens werden die ersten in die Gottesdienste gehen, da wo sie eben können. Also die nahe genug wohnen, die keine nicht fahren müssen in der Entfernung. Und ja, so denken wir an unsere Geschwister heute dort. Luise hat kurz erwähnt, dass es im Moment keine Möglichkeit gibt, also wieder zurückzugehen. Das heißt nicht, dass wir nicht planen. Wir planen schon, wir schauen voraus. Wir haben also Mitte November angedacht, wenn es denn möglich ist. Und wir wollen uns den Karibik-Winter nicht so gerne nehmen lassen, ja. Gut, heute Morgen wollen wir einen Psalm betrachten. Es gibt ja so, wenn man mit der Bibel lebt, dann gibt es so Texte, auf die man immer wieder gerne zurückkommt. Ich erinnere mich an, vor über 40, 45 Jahren war das wohl, habe ich mal eine Predigt, oder wir beide haben sie gehört damals, noch auf Kassette. Heute muss man den Leuten erklären, was das ist, eine Kassette. Aber haben wir damals gehört und die hat uns nicht wieder losgelassen. Immer wieder komme ich im Lauf meines Lebens und meiner Dienstes zurück zu diesem wunderbaren Psalm 84. Psalm 84 und ich will nicht viel zur Einleitung sagen, weil die Zeit ja doch begrenzt ist. Das waren die Korachiter, die den Psalm verfasst haben und geschrieben haben, gesungen haben wahrscheinlich auch. Die Türhüter im Haus des Herrn, heißt es von ihnen. Dann gibt es so eine Aussage dort, das heißt auf der Gittit oder mit der Gittit. Wir wissen nicht genau, war das ein Instrument, war das eine Melodie. Aber es waren, wenn man in den Psalmen hineinschaut, da wo es heißt, auf der Gitte, das waren meistens Psalmen, wo die Kraft Gottes dargestellt wurde, die auch in den Schwachen mächtig ist. Psalm 8 zum Beispiel wird ja beschrieben, wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und dass du aus der Mund von Kindern und Säuglingen dir eine Macht zubereitet hast. Oder andere Psalmen, die von der Ernte, von dem Treten der Weinpresse sprechen und so weiter. Es sind diese Gittit-Psalmen, wo das erwähnt wird. Der Psalm teilt sich sehr gut ein in drei Teile, die habe ich überschrieben. Einmal in Gott zur Ruhe kommen, in der Kraft Gottes nachfolgen und dann in der Gegenwart Gottes Schutz finden. Ja, wir beginnen mit den ersten, also nach der Einleitung kommt die Verse 2 bis 5, die wollen wir jetzt mal lesen. Ja, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen und dich loben immerdar. Es heißt hier in dem Psalm, meine Seele verlangt und sehnt sich. Da wird etwas ausgedrückt, dass der Mensch etwas braucht. Das kommt immer wieder in dem Psalm zum Ausdruck, auch im Psalm 42, wo es heißt, auch von den Korachitern, da heißt es, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen? Das ist dieses Verlangen, was im Menschen liegt, in einem jeden Menschen liegt. Und dieses Verlangen will gestillt werden. Das ist das liegt einfach in uns, dass wir suchen, dieses Verlangen zu stillen. Ich liebe die älteren Lieder auch. Einige von Ihnen werden das Lied vielleicht noch kennen. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Ich lese nur mal die ersten Zeilen der Strophen. Ich bin durch die Welt gegangen. Ich habe die Menschen gesehen. Sie suchen, was sie nicht finden. Es ist eine Ruhe vorhanden. Es ist eine Ruhe gefunden in des Gotteslammes Wunden am Kreuz von Golgatha. Das beschreibt wunderbar dieses Suchen, was jeder in sich hat. Jeder hat etwas, was ihn antreibt. Das sagt mir meine Volks- und Raiffeisenbank in ihr. Jeder hat was, was ihn antreibt. Was treibt uns an? Gut, um irgendwie diese Leere oder dieses Herzensempfinden zu stillen, was in uns liegt. Wir suchen danach. Und dann heißt es hier, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Und er sagt, mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Warum? Weil in der Gemeinschaft mit Gott, da geschieht etwas. Da wird von dem Vogel gesprochen, von der Schwalbe, die ein Nest gefunden hat, die einen Schutz gefunden hat. Und das ist auch interessant, wo wird dieser Schutz gefunden? Da heißt es, ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wer die Bibel etwas kennt, der weiß, dass im Alten Testament, in der Stiftshütte und später dann im Tempel, zwei Altäre waren. Der eine ist der Brandopferaltar und der andere der Räucheropferaltar, der im Heiligtum stand. Und wie es hier heißt, sie hat einen Platz gefunden, einen Schutz gefunden, ein Nest sozusagen, kann man sagen, in dem wir Ruhe finden. Und dann sagt er dieses Wort er hat dieses Nest gefunden bei den Altären Gottes. Nun wissen wir, dass die Altäre für uns der Altar, gut, es ist nicht der Altar, der hier vorne ist, aber der Altar, bei dem unser Verlangen gestillt wurde. Da, wo wir die Sicherheit und den Frieden gefunden haben, das haben wir auch heute Morgen schon gesungen. Das ist da, wo Christus eben sein Leben für uns gegeben hat, am Kreuz von Golgatha. Das Kreuz ist ja etwas, was heute sehr viel verwendet wird, kann man als Kette oder als Schmuck tragen, wunderbar poliert oder irgendwo. Aber wenn wir an Golgatha denken, im Alten Testament an den Brandopferaltar denken, das war eher ein Schlachthaus. Wir lesen gerade im Alten Testament in den Chronikbüchern und da werden die Feste und die großen Ereignisse geschildert, wenn da geopfert wurde. Ja? Das kann man sich kaum vorstellen, wenn Hunderte, ja Tausende von Tieren geopfert wurden. Heute möchte das eigentlich keiner mehr sehen. Wenn wir von Schlachthaus reden, dann ist das immer nur negativ alles. Aber so war das. Das Blut wurde ausgeschüttet und musste abgeleitet werden sogar, weil es einfach in einer Fülle da war. Die Tiere mussten gehäutet werden. Wer das mal weiß, wie man so einen Bullen oder eine Kuh abzieht, das ist keine leichte Arbeit. Und so arbeiten sie. Es war eine ziemlich schlimme Sache. Wir lesen ja manchmal auch so von der Reinigung durch das Blut. Ja, ich verletze mich in meinem Leben, habe ich mich schon viel verletzt. Ich habe mein eigenes Blut an mir gehabt und auch das Blut von anderen. Und mit Blut kann man sich eigentlich nicht reinigen. Da ist eine Symbolik da, die etwas anders ist. Das Bedecken durch das Blut Jesu, die Reinigung, die wir dadurch erfahren, ist eben nicht im äußeren Bereich, sondern die ist im inneren Bereich. Da wird die Seele gestillt und gereinigt durch Jesu Blut. Dort finden wir die Ruhe in dem Opfer Jesu. Terstegen hat es einmal so ausgedrückt in seinem Lied, nicht im Geschöpf und in den Gaben, mein Ruheplatz ist in dir allein. Dort kommen wir zur Ruhe. Und der letzte Vers in diesem ersten Abschnitt heißt, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Da können wir, wenn wir diese Ruhe erfahren haben, weil wir Jesu Opfer für uns persönlich in Anspruch genommen haben, dann kommen wir zur Ruhe bei Gott. Und die Frage ist, bist du schon zur Ruhe gekommen in Gott? Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, wo Luise war zum Glauben gekommen, ich war noch nicht gläubig und wo dann viele Fragen waren. Ein Jahr später war es dann bei mir auch so weit, dass ich in Gott zur Ruhe kommen durfte. Eine Entscheidung, ja, ich würde sagen, es wurde mir bewusst, dass Gott etwas für mich getan hat, was ich für mich nicht tun konnte. Und wie das in meine Seele und mein Herz einzog, da kehrte Ruhe ein. Da gab es Richtung, da gab es ein Ziel. Und die Frage, habe ich diesen Ruheplatz gefunden? Dann gehen wir weiter in den zweiten Abschnitt von Vers 6 bis Vers 9. Da heißt es, wohl dem Menschen, die dich für ihre Stärke halten und dir von Herzen nachwandeln. Beginnt ja wohl denen, die in deinem Hause wohnen, das ist, war der 5, und dann wiederholt er das noch einmal. Wir sind ja nicht wir kommen ja nicht zu Christus nur, um uns zur Ruhe zu setzen, sondern eben dann auch aus dieser Ruhe, aus dieser Gewissheit, aus diesem Frieden heraus, dann das zu tun, wozu er uns beruft. Da heißt es, wohl denen Menschen, die dich für ihre Stärke halten und dir von Herzen nachwandeln. Von Herzen. Es ist ja auch diese erste Aussage, die im Alten Testament steht. Liebe, du sollst deinen Gott lieben. Gott ist der eine Gott. Und diesen Gott sollst du lieben von ganzem Herzen. Und ihm, wie es hier in dem Psalm heißt, von ganzem Herzen nachwandeln. Und wenn die Bibel von Herz spricht, ich meine, wir haben manchmal so die Entscheidung, ach, das ist ein Kopfmensch, der regelt alles da mit seinen Überlegungen und Kalkulationen und so weiter, aber andere sind Herzmenschen, die machen es mehr aus dem Gefühl heraus. Das stimmt biblisch gesehen so nicht. Wenn die Bibel vom Herz spricht, dann spricht sie von dem Zentrum, in dem das Fühlen, das Denken, das Fühlen und das Wollen zusammengefasst sind und dann, wie es bei Christen sein sollte, vom Heiligen Geist geleitet werden. Denken, Fühlen, Wollen ist die Fähigkeit unserer Seele, sich mit sich selbst und auch mit der Umwelt zurechtzukommen. Aber das soll ja vom Heiligen Geist geleitet werden. Wenn die Bibel vom Herz spricht, spricht sie also nicht von der Blutpumpe, wenn man so sagen könnte, die in uns ist. Ich danke Gott, dass diese Pumpe für 80 Jahre schon funktioniert hat und auch hoffentlich noch weiter funktionieren wird. Da wird ja, kann man ja heute manches tun, da kann man die Ventile nachstellen und was weiß ich, was da alles gemacht wird. Ja. Und jemand hat mal einen Satz geprägt, der mir hängen geblieben ist. Das hat nichts mit Theologie zu tun. Der hat gesagt, wir Christen, wir müssen vom Salat lernen. Also nicht unbedingt die Farbe vom Salat, sondern wir müssen lernen, denn der Salat, der hat sein Herz im Kopf. Das ist also eine gute Erinnerung, man das hat, also Kopf und Herz, das gehört alles zusammen. Und unser Herz muss auch unseren Kopf dirigieren. Wir meinen manchmal ja an Überlegungen, wenn wir auch so die Bemühungen auch unserer Politiker, wir sind dankbar für, wenn immer mehr dankbar für ein Land, in dem noch der Apparat sozusagen funktioniert. Denn wenn es überhaupt nicht mehr funktioniert, wie es zurzeit in Haiti ist, das kann man sich so nicht vorstellen. Und aber wenn, da wird ja immer gesucht, da wird kalkuliert, da wird das gemacht, oh, das wird dann verworfen, da wird was anderes gemacht, eingesetzt dafür. Und dann meinen wir, dass mit dem Kopf können wir alles regeln. Aber wir sollten, besonders wir als Christen, sollten ja in dieser Einheit leben, dass unser Herz, unser Kopf auch von unserem Herzen total bestimmt wird. Also, aber es geht weiter. Es heißt ja hier, die von dir von Herzen nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Es gibt auf dem Weg mit Christus, das erleben wir ganz praktisch immer wieder, Zeiten, wo es nicht gut geht. Wo wir meinen, oh, da kommen Rückschläge und Widerstände. Manchmal ist Erschöpfung oder üble Nachrede. Wir sind entmutigt, enttäuscht, Krankheit, Tod, lieber Menschen, die uns begleitet haben, unüberwindliche Probleme. Aber er sagt hier, wenn wir durch dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Man kann sagen, oder das haben wir auch erlebt, in den Zeiten, wo es wirklich am schwierigsten war und wir da durch mussten, und es gab ja eine Zeit, da mussten wir mal 3 Monate außer Haiti weg, Burnout, der da war, und wir haben da Dinge erlebt, auch ganz besonders, wie Gott in diesem Burnout dann auch gesorgt hat, in einer Art und Weise uns Menschen an die Seite gestellt hat, dass wir in der Rückschau dann, wie die Zeit vorbei war, sagte man immer wieder, einmal da, wir möchten dann kein zweites Mal mehr durch, aber wir möchten auch nicht die Lektionen, die wir damals gelernt haben, vermissen in unserem Leben. Dass diese Schwierigkeiten zu einem Quellgrund und zum Segen werden. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Ja? Das lesen wir in der Bibel. Da wird von dem Baum gesprochen, der an Wasserquellen gepflanzt ist, der nicht dürre wird, der Frucht bringt, immer wieder. Das sind Aussagen, die uns da ermutigen. Da sagt die Bibel ja, sie gehen von einer Kraft zur anderen oder von einer Gnade. Gnade um Gnade haben wir genommen aus seiner Fülle. Ja? Oder wie der Römerbrief sagt, wir gehen vom Glauben oder aus Glauben in Glauben. Das ist dieses Spiel, dieser Prozess, der immer wieder weitergeht. Gott lässt uns nicht allein. Er geht mit uns mit und hilft durch, solange wir eben auf dem Weg mit ihm sind und solange er es auch für richtig hält, gibt er die Kraft dazu. Immer wieder kommen da die Aussagen, der Herr Gott Zebaoth. Es ist interessant, wie in diesem Psalm, wie viele Namen Gottes da dort erwähnt werden. Der Herr Gott Zebaoth wird erwähnt 4-mal. Dann kommt es aber auch, gibt es Aussagen, es ist der lebendige Gott. Gott ist mein König. Er ist der wahre Gott in Zion. Er ist auch der Gott Jakobs. Das hat mich sehr getröstet, ja. Wenn er gesagt hat, der Gott Abrahams, gut, Abraham war der große Glaubensvater der Juden. Aber da ist ja auch dieser Jakob gewesen, ja, der mit dem Kopf wahrscheinlich zusammen mit seiner Mutter dann ausgesagt hat, das müssen wir so machen, das müssen wir so machen, dass das auch so für uns vorteilhaft wird. Ja. Der hat den Kopf wirklich gebraucht und Gott musste mit diesem Mann viele Wege gehen, die nicht leicht waren. Und nicht nur, dass er andere hinters Licht geführt hat, er wurde auch gewaltig hinters Licht geführt einmal. Und so diese Aussage hat mich ermutigt. Gott ist ein Gott Jakobs. Und er geht auch, wie jemand mal gesagt hat, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Oder er geht auch mit Menschen, die Abwege gehen. Er verlässt uns nicht. Er kommt auch mit dem schwierigsten oder Charakter zurecht, mit unmöglichen Menschen, die gebraucht er und verwandelt sie. Zum Schluss jetzt der letzte Teil. Wir gehen von Vers 10 bis zum Ende. Da heißt es, Gott ist unser Schild. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Gott, das ist der dritte Teil, bei Gott Schutz finden, in Gott geborgen sein. Gott ist unser Schild, unser Schutz, unser Burg, unser Fels. Viele Aussagen, die das sagen. Gott ist unsere Garantie. Und er ermahnt uns, dass wir in diesem Schutz bleiben. Der Hebräerbrief sagt an einer Stelle, wir sollen nicht nachlassen in dieser Zeit, sollen nicht vergessen, uns gegenseitig anzureizen in der Liebe. Denn wir wissen, dass der Tag naht. Welcher Tag ist das? Es gibt ja zwei Tage Gottes, die im Neuen Testament, es gibt noch mehrere andere, die so erwähnt werden, aber zwei Tage, die für uns besonders in Betracht kommen. Für den Christen ist es der Tag Jesu Christi, wenn er, Jesus Christus, die Seinen heimholen wird. Und der andere Tag ist der Tag des Herrn, wo Gericht über diese Welt geht. Diese beiden Tage stehen vor uns und wir sollen uns ermahnen, solange wir auf dem Weg sind, einander mitzunehmen, nicht nachlässig zu werden, sondern die Versammlung nicht zu versäumen, wie es da heißt, die Gemeinschaft zu pflegen, denn das ist unser, da finden wir den Schutz, den Halt, den Gott uns geben wird. Dann steht da auch noch, es ist besser, ein Tag in deinen Vorhöfen, also ich will lieber in der Türe stehen, in meines Gotteshaus, als wohnen in der gottlosen Hütten. Die Tür hüten, ja, ich meine, die Korachiter hatten ja das große Tempelareal, das waren ja viele Räume, nicht nur das Heiligtum und das Allerheiligste, der Vorhof, sondern auch die Vorratshäuser, das musste alles geregelt werden und da waren die Korachiter ja die Türhüter, die aufgepasst haben, dass nichts Unreines, Unbefugtes durften nicht in das Haus Gottes kommen. Darüber musste gewacht werden. Wir haben da eine Aussage von Paulus, wie er sich von der Gemeinde in Ephesus verabschiedet, wie er sagt, ja, habt Acht aufeinander. Er sagt, ich habe euch das Evangelium in seiner Fülle gegeben, aber jetzt habt Acht aufeinander, dass euch das nicht genommen wird. Denn er sagt, ja, falsche Lehrer, reißende Wölfe bezeichnen sie, die werden kommen und die werden euch, die werden das Evangelium verdrehen, die werden von dem Evangelium, von der guten Botschaft wegnehmen, sagen, das ist gar nicht mehr so wichtig, also redet mir bitte nicht alle immer ständig von dem Blut, von diesem archaischen Bewusstsein, dass da ein Gott ein Opfer fordert, das wird ja zum Teil in der Kirche auch so gesagt, Jungfrauengeburt, also wer glaubt da noch sowas, ja? Oder Auferstehung, naja, also das muss man ja anders verstehen. Es kommen da Stimmen, die reißen von dem Evangelium das weg, was wirklich notwendig ist, und ersetzen es durch andere Aktivitäten und durch andere Pläne, die man hat. Und da sagt er, achtet darauf, seid Türhüter am Haus des Herrn, dass das nicht geschieht. Wir auch, nicht nur die Leiter, nicht nur die Pastoren oder Gemeindeleiter, sondern wir alle sind aufgefordert, wachsam zu sein, dass uns nicht genommen wird, was uns im Evangelium gegeben wird. Er wird kein Gutes, können noch manche sagen, kein Gutes wird er uns mangeln lassen. Ihr Lieben, Gott ist ein guter Gott. Gott gibt uns gute Freunde. Er gibt uns eine gute Gemeinde. Er gibt uns gute Ehepartner. Er gibt uns gute Aufgaben. Er gibt uns eine gute Versorgung. Er gibt uns eine gute Ausrichtung oder Einstellung, einen Ausblick, ein gutes Ende. Wird immer wieder gesagt, er führt uns auf ein gutes Ende zu. All dieses geschieht uns, und sagt der Jesus einmal, all dieses wird euch gegeben in Fülle unter Verfolgung. Und das ist vielleicht für uns etwas entfernt, weil wir das nicht so leiden, aber wenn wir einmal hineinhören, wie viele Christen in dieser Welt benachteiligt, verfolgt, ja sogar getötet werden, nur weil sie an Jesus Christus glauben, nicht weil sie Verbrechen begangen haben. Und das ist, denke ich, auch eine Aufforderung für uns immer wieder. Und zuletzt, Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Jemand hat einmal die Verse der ganzen Bibel gezählt, also ich habe das nicht gemacht, und dann hat er diese genau in der Mitte geteilt. Und genau in der Mitte finden wir Psalm 118, Vers 8, 6 bis 8. Und da steht, es ist gut, auf Gott zu vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf Gott zu vertrauen und nicht auf die Mächtigen dieser Welt. Das ist eine gute Einstellung, die möchte ich euch mitgeben. Danken euch, dass ihr für uns betet, nicht nur für uns, für Haiti und all die Arbeit dort, wie ihr auch für andere Missionare betet. Und ich will noch kurz zum Schluss beten. Vater im Himmel, es sind Segensworte und es sind auch Warnungen, die du uns in deinem Wort gibst. Danken dir für den wunderbaren Psalm 84. Danken dir für die Ausrichtung, die du uns immer wieder gibst. Du bist der Gott, der beruft, der einsetzt, der zum Ziel führt. Für einen jeden von uns. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.